Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Ein italienisches Autorenkollektiv, das gemeinsam die Französische Revolution neu erzählt. Was für ein Projekt. Das Kollektiv heißt Wuming, der Roman Die Armee der Schlafwandler. Wir stellen ihn gleich vor. Vorher geht es aber um aktuelle Ereignisse in der französischen Gesellschaft. Der Roman, den wir jetzt besprechen, ist am 2. Januar dieses Jahres im Original erschienen. Und in Frankreichs Kulturbetrieb hat er ein Erdbeben ausgelöst. Le Consentement heißt das Buch im französischen Original, die Einwilligung in der gestern erschienenen deutschen Übersetzung. Die Autorin ist Vanessa Springora und sie erzählt in ihrem Buch, wie sie mit 14 Jahren eine Affäre mit dem Pariser Schriftsteller Gabriel Matzneff hatte. Er war damals Anfang 50 und ein angesehener Autor, der aus seinen sexuellen Praktiken mit Minderjährigen keinen Hehl machte, sie in seinen Romanen und Tagebüchern sogar verherrlichte. Seine Beziehung mit Vanessa Springora hat Matzneff sogar auch schon beschrieben in einem 1993 erschienenen Buch. Frage an meine Kollegin Nora Karches in Paris, was erfährt man denn in Die Einwilligung nun Neues aus der Perspektive der beteiligten Frau?
Ja, Vanessa Springora schreibt in Die Einwilligung einen sehr aufschlussreichen Satz über genau dieses Buch von Gabriel Matzneff. Und zwar, für Leser sind das nur Worte, es ist nur Literatur. Für mich ist es der Beginn eines Zusammenbruchs. Die Autorin ist heute 48 Jahre alt, leitet einen Pariser Verlag und man erfährt tatsächlich eine ganze Menge Neues in Die Einwilligung. Zum einen ist da die Vorgeschichte, ihre unkonventionelle Kindheit bei der sehr liberalen Mutter. Und zum anderen erfahren wir die Fortsetzung dieser Beziehung, ihre mühselige Emanzipation von diesem Schriftsteller. Noch Jahre nach der Trennung kann Springora nur unter dem Einfluss von Alkohol oder Psychopharmaka intime Beziehungen mit Männern eingehen.
Jetzt kommen wir, Frau Karches, nochmal auf den Titel, die Einwilligung, zu sprechen. Springora hat das Buch ja über 30 Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung mit Matzneff vorgelegt. Sagt die Autorin denn auch heute, mit Ende 40 nun, dass sie damals einverstanden war?
Ja, als ich Vanessa Springora in Paris getroffen habe, da habe ich ihr genau diese Frage gestellt und da hat sie mir geantwortet.
Alors, c'est toute la question de mon livre.
Die Frage nach meiner Einwilligung steht im Zentrum des Buches. Als junges Mädchen mit literarischen Ambitionen war ich stark angezogen von dieser Welt, von Intellektuellen, von Büchern und geradezu prädestiniert für diese Begegnung. Mit 14 hätte ich gesagt, dass ich selbstbestimmt gehandelt habe. Aber mit 14 ist man einem 50-Jährigen nicht ebenbürtig. Man hat nicht die nötige zwischenmenschliche, sexuelle Erfahrung. Und so wurde ich zwangsläufig zu einem Beutetier in seinen Fängen.
Ja, und der gesamte Text kreist eigentlich um diese eine Frage. Wie könnte man zugeben, dass man missbraucht wurde, wenn man doch nicht leugnen kann, mit der Beziehung einverstanden gewesen zu sein? Und der Autorin Springora gelingt es, diese Ambivalenz aufrecht zu erhalten. Und es ist beim Lesen ebenso irritierend wie faszinierend, dass sich der Text eben dieser eindimensionalen Auslegung verweigert.
Jetzt müssen wir vielleicht die Figur Gabriel Matzneff auch noch einmal genauer beschreiben. Wie kann denn das überhaupt sein, dass er mit seinem offensichtlich strafbaren Verhalten so lange unbehelligt geblieben ist?
Ja, auch darüber habe ich mit der Autorin im Gespräch gesprochen und sie hat gesagt, dass es bei ihrem Kennenlernen in den 80er Jahren ja erst 10 Jahre her war, dass die linkslibertäre Avantgarde, unter anderem Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, im Namen der sexuellen Befreiung dafür kämpfte, das Strafmaß für Sex mit Jugendlichen unter 15 herabzusetzen. Sie sagte mir,
das intellektuelle Milieu war über Jahre ein Komplize Matzneffs, da es nicht wahrhaben wollte, dass Pädophilie nicht in gleicher Weise wie Homosexualität einfach eine sexuelle Orientierung ist. Seine Verleger und die Journalisten haben sich zum Sprachrohr machen lassen. Diese Mitschuld ist im gewissen Sinne unverzeihlich. Gleichzeitig ist sie aber auch bezeichnend für diese Zeit und die Toleranz, die nach der sexuellen Befreiung in den 70ern vorherrschte.
Ja, und ich denke, da kommt noch hinzu, dass in der Kunst allgemein dem Bruch mit der Norm ja ein hoher Wert beigemessen wird. Und im Mikrokosmos der Pariser Kulturszene verkörperte Matzneff lange den Inbegriff dieser moralisch subversiven Künstlerfigur. Und ein dritter Grund dafür, warum er bis heute nicht gerichtlich belangt wurde, ist wohl in seinen guten Beziehungen tatsächlich zu sehen. François Mitterrand war seinerzeit einer seiner Fürsprecher und Intellektuelle wie Frédéric Becbédère, ja, die verteidigen ihn bis heute.
Warum hat das Buch von Vanessa Springora bei seinem Erscheinen im Januar dann das von mir am Anfang erwähnte Erdbeben im Kulturbetrieb ausgelöst?
Ja, ich denke, viele Menschen haben sich zu Recht gefragt, warum der angesehene Gallimard Verlag den Vertrieb der Tagebücher erst stoppt, nachdem Maznev schon eine Untersuchung wegen Vergewaltigung Minderjähriger am Hals hatte. Und wie es denn sein kann, dass Maznev noch 2013 den Prix Renaudot, also den zweitwichtigsten Literaturpreis, erhalten hat. Die englische Übersetzung, die wird mit dem Slogan A Universal Me Too Story vermarktet. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, allein mit dem Verweis auf die MeToo-Bewegung lässt sich die enorme Wirkung dieses Debüts auf den französischen Kulturbetrieb nicht erklären. Das Erschütternde an der Affäre Gabriel Maznev ist ja vielmehr, dass es in Frankreich, anders als in den USA im Fall Harvey Weinstein, eben kein Schweigegebot um Maznevs sexuelle Praktiken gab. Von Anfang an war seine Pädophilie sein literarisches Kapital und in Springoras Buch wird in dem Sinne eben auch eigentlich gerade nichts enthüllt.
Sie haben jetzt den inhaltlichen Nährwert des Buches ausführlich beschrieben. Sie haben die Offenheit in der Bewertung der Frage, ob es eine freiwillige Beziehung war, beschrieben. Was würden Sie sagen? Was ist das Buch literarisch wert?
Ja, also ich würde sagen, es ist wirklich sehr viel wert literarisch, denn was mich sehr beeindruckt hat, die Figuren im Roman, allen voran Gabriel Maznev, die werden sehr eindringlich dargestellt. Also Maznev, über den sie im Buch sagt, nur diese zwei Motive treiben ihn wirklich an, der Orgasmus und das Schreiben. Das Buch ist strukturiert durch einen Wechsel von narrativen Passagen und essayhafter Reflexion. Einziger Kritikpunkt wäre hier eigentlich, dass es dabei auch Sätze gibt, die unerwartet beide Sprecherhaltungen durcheinander bringen. Also ein Beispiel, sie schreibt, ich bin melancholisch, wie es die Kinder geschiedener Eltern oft sind. Und hier wird in meinen Augen der Erfahrungshorizont einer Sechsjährigen relativ unerwartet überschritten, sodass dann eigentlich ein fast komischer Effekt entsteht. Und noch ein Wort zur Übersetzung. Ich bin, um ehrlich zu sein, leider nicht ganz glücklich geworden. Zum Beispiel ist es so, dass das Wort Sodomie im Französischen das wertneutrale Wort ist für analen Geschlechtsverkehr. Im Deutschen ist das ja aber definitiv nicht so. Und auch getürkte Krankschreibung finde ich eher ärgerlich.
Jetzt ist, um das auch noch anzufügen, Frau Karches, Anfang April eine weitere ehemalige Geliebte Maznevs, damals 15-jährig, an die Öffentlichkeit gegangen. Sie heißt Francesca G. und hat erklärt, ihr eigenes Buch über ihre Beziehung mit Maznev, das wurde im Jahr 2004 von allen großen Verlagen abgelehnt, auch von Grasset, wo Le Consentement jetzt erschienen ist. Klingt irgendwie so, als sei die französische Öffentlichkeit mit dem Thema noch nicht durch.
Ja, das ist wohl auch so. Die Zeitung Le Monde schrieb noch Ende April, dass die Affäre Maznev nicht aufhöre, ranghohe Persönlichkeiten aus Literatur und Politik einzuholen und bezog sich dabei auf Michel Barzac. Das ist die ehemalige Präsidentin des Kinderhilfswerks UNICEF France, die Francesca G. illegal die Pille verschrieben hatte. Und um auf das Manuskript zurückzukommen, als die Autorin den Text 2004 dem Verlag Grasset angeboten hatte, fand man das Sujet ihres Buches dort noch zu delikat. Und ich denke, hier zeigt sich ganz deutlich, wie viel die MeToo-Bewegung in den letzten 3 Jahren doch verändert hat. Für mich ist die Einwilligung das bisher relevanteste Buch dieses Jahres aus Frankreich. Und ja, der Text hat, denke ich, das literarische Potenzial, das auch zu bleiben.
Die Prognose von Nora Karches. Wir sprachen über die Einwilligung von Vanessa Springora. Hanna van Laak hat das Buch aus dem Französischen übersetzt. Es ist im Blessing Verlag erschienen. Wu Ming, das heißt auf Mandarin-Chinesisch je nach Betonung entweder ohne Namen oder 5 Namen. Ein geschickt gewählter Name also für ein Autorenkollektiv. 1994 trat die Gruppe aus dem italienischen Bologna zum ersten Mal literarisch in Erscheinung mit einem theologischen Thriller. Damals nannten sie sich noch Luther Blissett. Danach verließ ein Autor das Kollektiv, man nannte sich in Wu Ming um. Das Ziel dieser Autorengruppe ist es, alternative Geschichtsmodelle zu erzählen, die der offiziellen Geschichtsschreibung entgegenstehen. Wu Ming haben sich schon die Zeit der Resistenza in Italien oder die Nachkriegszeit vorgenommen. 2014 erschien in Italien die Armee der Schlafwandler. Der Roman, der jetzt ins Deutsche übersetzt worden ist, erzählt die Französische Revolution neu. Er beginnt mit der zweiten Phase im Januar 1793. Nach der Hinrichtung von Ludwig XVI. Verfolgt die neue Revolutionsregierung die Feinde der Republik. Katja Lückert hat das Buch gelesen.
Eine Ouvertüre, vier Akte und ein Epilog. So scheinbar klar und einfach strukturiert, kommt das Inhaltsverzeichnis dieses extrem facettenreichen und kompliziert ausgestalteten Romans daher. Ein Kunstgriff, dem viele andere folgen. Nach ein paar Eingangsszenen, die der Leser noch kaum in einen Zusammenhang bringen kann, denn nur Geschichtskundige wissen, dass am 21. Januar 1793 der letzte französische König, Ludwig XVI., hingerichtet wurde, folgt gewissermaßen eine Ansage im Pluralis Majestatis des Volkes.
Jetzt werden wir dir erzählen, wie alles war. Wir, die wir das auf dem Platz der Revolution selbst erlebt haben. Andere, die würden dir das anders erzählen. Haben sie ja vielleicht schon, so wie das alle machen, weil hinterher ist man immer schlauer. Man guckt sich dann ein paar Drucke in bunten Büchern an. Guck mal da, Madame Guillotine und da ein Bild von Robespierre. Ein bisschen blättern, lauter Daten, die Aufzählung von all den Schlachten. Die Zahlen wie einen Rosenkranz runterleiern. 1789, 1793, 1794. Was dabei herausgekommen ist, weiß sowieso jeder. Und außerdem, was soll für solche wie uns auch schon dabei herauskommen? Die erzählen das dann irgendwie von außen, als wären sie auf einem hohen Turm, weil die waren nicht mittendrin im Gewühl. Und hinterher tun sie ganz zerknirscht.
Die Französische Revolution aus der Sicht des Volkes, der Marktfrauen und der kleinen Leute erzählt. Dieses Projekt verfolgt das Autorenkollektiv Wu Ming in seinem Roman, der aus verschiedenen Textsorten montiert ist. Dialogische Erzählszenen wechseln sich mit Polizeiberichten, privaten Briefen, Protokollen des Nationalkonvents und anderen vorgeblich historischen Dokumenten ab. Wie wahrscheinlich es ist, dass etwa eine der Hauptfiguren, der italienische Schauspieler Leonida Modonesi, tatsächlich gelebt hat, erfährt man aus dem knapp 30 Seiten umfassenden, sorgfältig recherchierten Glossar.
Der Name Leo Modonet, geboren ca. 1759, von Beruf Schauspieler, taucht in den Polizeiprotokollen zu den Erhebungen der Sans-Culotten im Germinal und Prärial des Jahres 3 auf. Die Sicherheitsbeamten Vidal, Clermont und Figuier zitieren ihn unter vielen anderen bei ihren Ermittlungen hinsichtlich der Identität eines maskierten Kriminellen, genannt Scaramouche. Das Verhör eines gewissen Gérard Mignon, von Beruf Diener, Einwohner von Saint-Antoine, ist das letzte Dokument in französischer Sprache, das den Namen Leo Modonet oder Madonnet enthält.
Der stets von einem intensiven Gefühlsleben getriebene Leo kann dem Leser unter der Vielzahl der Figuren noch am ehesten ans Herz wachsen. Schwarz gekleidet und maskiert wie die Figur des Scaramouche aus der Commedia dell'arte, schwingt er sich über die Dächer des nächtlichen Paris, um die Armen zu rächen, indem er diejenigen, die Nahrungsmittel bunkern und sie zu Wucherpreisen verkaufen, verprügelt. Sein Kostüm für dieses neue gefährliche Theater der Revolution, das nicht auf der Bühne, sondern auf den Straßen gespielt wird, hat die Näherin Marie Nocière fabriziert. Mit ihr verbindet ihn eine kurze, aber heftige Liebesbegegnung.
»Still«, flüsterte Marie und glättete ihre Kleidung. »Du musst gehen und du darfst nicht wieder hierher kommen, verstanden?« »Ja, aber ich«, er fühlte ihre Hand auf seinem Mund. »Geh jetzt, tu, was du tun musst.« Leo zog die Hosen hoch, hing sich den Umhang über und verließ das Haus. Auf der Straße meinte er, einen Schatten in einem Hauseingang zu bemerken, maß dem aber keine Bedeutung bei. Normales Verhalten würde kaum Verdacht erregen, und er wollte nicht so tun, als wäre er auf der Flucht. Er schwelgte noch in Glücksgefühlen, er hatte Maries Geruch noch in der Nase und war mit seinen Gedanken noch nicht wieder in der Gegenwart angekommen.
Leo wird verfolgt und sogar verhaftet von Trignac, einem Flickschuster, der im Dienste der Revolution als Polizist im Viertel tätig ist. Trignac hat seinerseits ein Auge auf die alleinstehende Marie geworfen, auch deshalb kümmert er sich um ihren Jungen, den 12-jährigen Bastien. Im Chaos der Revolutionswirren versucht er, einen Rest von Recht und Ordnung zu schaffen und vor allem Marie vor gefährlichen Situationen zu bewahren. Leo ist ständig in irgendwelche Scharmützel verwickelt. Besonders mit Mitgliedern der Jeunesse Dorée hat er sich angelegt, parfümierten Muscadins, die sich zu fein sind, den Buchstaben R wie Revolution überhaupt auszusprechen. Leo lernt Bernard kennen, der ihm ein Zimmer überlässt und ihn das Boxen lehrt. Mit seiner Hilfe geht Leo aus den Kämpfen mit den royalistischen Muscadins siegreich hervor.
»Wie verlangen, dass der Kampf annulliert wird«, sagte der am stärksten Parfümierte der Gruppe und baute sich vor ihm auf. »Wie verlangen unser Geld zurück«, rief sein Gefährte, der eine Spanne kleiner war. »Mein Mann hat gewonnen und eurer hat verloren«, brachte Bernard ihn zum Schweigen. »Was passt euch nicht? Ein Mann gewinnt nicht durch einen Tritt in die Klöten, das machen Kinder«, protestierte der andere.
Eine solche Kunstsprache, aber auch dialektale Ausdrücke, das Hemdsärmelige in der Ansprache der Erzählstimme, die umständliche Diktion in den amtlichen Texten sorgen auch sprachlich für Abwechslung. Dennoch ist der Lesegenuss mitunter etwas eingeschränkt, weil die Wechsel zwischen den verschiedenen Textpassagen zu schnell erfolgen und man immer wieder ein paar Seiten braucht, um in den jeweiligen neuen Kontext zu finden. Möglicherweise ist das sogar gewollt. Romantisch werden im brechtschen Sinne oder sich gar einfühlen ist offenbar nicht gewünscht. Eine neue Sicht auf die Jahre der Französischen Revolution, nämlich von unten, aus der Sicht der kleinen Leute, soll geboten werden. Dass die Revolution die merkwürdigsten Blüten treibt, zeigt auch der zweite große Handlungsstrang, der sich um den Arzt Orphée Damblon dreht. Damblon kennt sich aus mit einer Vorform der Hypnotherapie, dem animalischen Magnetismus, den der Arzt Anton Mesmer erfunden hat und der angeblich zur Heilung verschiedener Leiden dient, aber vor allem auch eine gewisse Willenlosigkeit bei den Behandelten hervorrufen kann. Der Arzt bekommt den Auftrag, einige merkwürdige Fälle von animalischem Magnetismus in der Provinz zu untersuchen und stößt dabei auf den Bösewicht Auguste Laplace, der im Begriff ist, die titelgebende Armee von Schlafwandlern im Dienste der Königstreuen gegen die neue Republik in Marsch zu setzen. Doch eigentlich gibt es hier keine richtigen Guten und Bösen, höchstens temporäre Gewinner und Verlierer, denn die Revolution stellt immer wieder die gesellschaftlichen Verhältnisse auf den Kopf.
Ein Scherenschleifer aus dem Marais. Die Revolution, hat der gesagt, ist wie die Kartenspiele, bei denen die Könige, die Damen und die Buben in zwei Hälften unterteilt sind. Die einen sind oben, die anderen unten. Ein Kopf oben und ein Kopf unten. Und du kannst die Karten drehen, wie du willst, es ändert sich nichts. Der eine ist immer an den anderen gekettet. Der unten grinst dem oben zu, als ob er ihm sagen wollte, ich bin du, du wirst ein böses Ende nehmen. Freu dich, solange du kannst, denn die Welt wird auf dem Kopf stehen.
Dass die Französische Revolution auf ein Autorenkollektiv aus der traditionell politisch linken Universitätsstadt Bologna eine besondere Faszination ausübt, verwundert nicht. Die italienische Geschichte kennt kein vergleichbares Ereignis. Die Unabhängigkeitskriege führten zu mehr nationaler Selbstbestimmung und schließlich im Jahr 1861 zur Gründung des Königreich Italien. Die Armee der Schlafwandler ist ein interessantes literarisches Experiment, zumindest auf der Produktionsseite. Dem Roman hört man die Vielstimmigkeit gar nicht mehr so sehr an. Eine der wichtigsten Stimmen ist sicher die des Schauspielers Leo, der sich für das neue Theater unter dem Himmel Frankreichs, das sogar Geschichte macht, begeistert. Natürlich idealisiert er das regellose Leben in diesen späten Jahren der Revolution. Ungeklärte Verhältnisse sind zwar immer ein guter Nährboden für die Kunst, weil sie kreative Kräfte freisetzen können, doch wenn jeden Tag die Köpfe rollen, geht auch niemand mehr ins Theater. Und Straßenkampf ist eben doch keine Kunst, auch keine politische.
Sagt Katja Lückert. Sie besprach Die Armee der Schlafwandler von Wu Ming, aus dem Italienischen übersetzt von Klaus-Peter Arnold, erschienen in der Assoziation A. In der Lesezeit liest Michael Kumpfmüller zum zweiten Mal aus seinem Roman Ach, Virginia, heute ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um alternative Covid-19-Heilmethoden aus Afrika. Und das war der Büchermarkt. Im Studio war Dina Netz. Einen schönen Abend.